Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. In einer der letzten Ausgaben hatte ich ja schon mal zum Thema Influencer-Marketing mit Hanna Schumi gesprochen, die selber als Influencerin tätig ist. Ich hatte angekündigt, dass es nochmal ein Gespräch geben wird, wo wir uns die Agenturseite anschauen, und heute ist es soweit. Ich bin nämlich mit Ramona Meyer verabredet, die ist Director Client Service bei Territory Influence in Hamburg in diesem Falle. Hallo Ramona.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ramona, wie kommt man zum richtigen Influencer?
Oh, das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Frage, weil den einen richtigen Influencer gibt es natürlich nicht. Wir haben für unsere Kunden immer die Aufgabe, für die jeweilige Kampagne und das jeweilige Produkt die passenden Protagonistinnen und Protagonisten zu finden. Und dafür schauen wir uns natürlich ganz genau an, wer passt zur Marke, wer passt zum Produkt, was ist die Story, die wir erzählen wollen, und versuchen so einfach ein Match zu finden. Und zusätzlich ist das Thema Daten ganz, ganz wichtig. Wir schauen natürlich auch rein in die Profile der Influencer. Wer sind deren Follower? Was ist deren Zielgruppe? Wie gut sind deren Interaktionsraten? Und somit bilden wir einen Mix aus so persönlichen, soften Kriterien und aus harten Fakten und Zahlen, um die optimalen Influencer zu finden.
Wie funktioniert denn dann die Umsetzung? Weil auf der einen Seite wollen Influencer ja einen gewissen Freiraum haben in dem, was sie tun, um einfach auch authentisch zu wirken. Das ist ja, glaube ich, das große Zauberwort in diesem Bereich. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich anschauen, dass die Marke und deren Positionierung ordentlich und sauber rüberkommt. Wie bekommt man diesen Spagat hin?
Da hast du tatsächlich schon genau das Spannungsfeld optimal beschrieben, in dem wir uns immer bewegen. Und wir als Agentur haben eben ganz klar die Aufgabe zu vermitteln zwischen Kunde und Influencer und dafür zu sorgen, dass genau diese beiden Bedürfnisse, die du gerade beschrieben hast, auch wirklich optimal erfüllt werden, um gemeinsam zu einem guten Ziel zu kommen. Für uns gibt es einen ganz, ganz klaren Weg, wie wir das machen. Und zwar stecken wir den Rahmen ganz klar ab, der passieren muss. Das bedeutet, es gibt eine Grundstoryline, die erzählt werden soll. Es gibt Do's und Don'ts, also Dinge, die unbedingt passieren müssen, wie das Produkt muss auf jeden Fall zu sehen sein, zum Beispiel, oder Dinge, die auf gar keinen Fall passieren dürfen, wie du darfst das Produkt auf gar keinen Fall in einem bestimmten Umfeld präsentieren. Und das halten wir ganz klar fest. Und bei allem Weiteren haben die Influencer komplett kreative Freiheit. Also wie sie das dann genau machen, da sind wir auch sehr klar zu unseren Kunden. Das steht den Influencern frei. Und es sind auch Sachen, die dann am Ende nicht beeinflusst werden dürfen, weil genau das, diese Freiheit der Influencer und die eigene Interpretation der Themen und die eigene Ansprache der Community eben genau das ist, was Influencer-Marketing ausmacht.
Ich kenne auch Influencer, die von sich sagen, der Kunde gibt zwar diese Guidance vor, aber der zieht das Feld noch enger und der möchte auch den fertigen Beitrag, bevor er online geht, nochmal zur Freigabe geben, zur Freigabe sehen. Gibt es diese Felder, gibt es diese Bereiche bei euch auch?
Das gibt es. Das ist tatsächlich auch der Standard. Und du hast es gerade so schön beschrieben, der Kunde zieht das Feld enger. So ist es tatsächlich nicht. Also wir machen immer wieder die Erfahrung, dass beide Seiten sich auch diese Freigaben wünschen. Auch die Influencer wünschen sich ja in der Regel, dass nur, dass Dinge online gehen, mit denen der Kunde am Ende auch zufrieden ist. Und das ist jetzt nichts, wo es große Widerstände gäbe. Die Frage ist natürlich, welches Feedback lässt du zu und welche Änderungen akzeptierst du als Influencer und wie gehst du als Agentur damit um?
Naja, als normale Agentur denkt man natürlich gleich, wenn ein Kunde was nochmal zur Freigabe sehen will, dann denkt man gleich, oje, oje, da sind ja die Endlosschleifen, was er jetzt geändert haben möchte, irgendwie vorprogrammiert, oder?
Das sind sie tatsächlich nicht. Genau aufgrund dessen, was ich zuvor beschrieben habe. Ein gutes Briefing ist das A und O. Alles, was im Briefing, also in diesen Rahmenbedingungen, die wir festlegen, was dann vielleicht nicht eingehalten wurde von Influencer-Seite, das darf der Kunde natürlich feedbacken und auch nochmal nachverhandeln. Also zum Beispiel, es stand drin, das Produkt muss auf jeden Fall gezeigt werden, das Produkt ist aber nicht auf dem Bild, jetzt mal so ganz plump gesagt. Dann ist es natürlich die Verpflichtung des Influencers, neu zu produzieren. Jetzt mal eine kleine Anekdote aus unserem Alltag, dann kommt aber sowas wie, oh nee, ich wollte doch aber, dass der Influencer einen roten Pulli trägt, weil das ist meine CI-Farbe. Oder ich wollte, dass der Influencer einen grünen Hut aufhat, weil das finde ich irgendwie cool. Und das stand aber vorher nicht im Briefing. Dann kann es natürlich auch im Nachgang nicht mehr korrigiert werden. Und da stehen wir dann natürlich auch auf Seiten des Influencers. Also klare Verträge und Briefings sind einfach das A und O für ein richtiges Erwartungsmanagement auf beiden Seiten.
Aber kann man denn das alles eins zu eins matchen und die Erwartungen da klarziehen? Weil du hast ja eben schon mal zwei Beispiele genannt. Da geht es ja dann auch viel um so persönliche Eindrücke, persönliches Wohlbefinden mit irgendwas. Und naja, der Kunde ist halt am Ende des Tages dann immer noch König. Also wo ziehst du da die Grenze?
Es ist ganz klar ein People-Business. Kommunikation ist A und O und wirklich in beide Richtungen offen und transparent zu kommunizieren, ist für uns das Allerwichtigste. Und dann funktioniert es in der Regel auch. Und wir haben bisher noch für jede Situation eine Lösung gefunden. Und genau wie gesagt, am Ende ist der Vertrag die Basis und am Ende ist es auch viel Education in beide Richtungen. Also wirklich den Kunden auch zu verstehen, zu geben, dass es manchmal auch Sinn macht, Kontrolle abzugeben, um ein gutes Ergebnis zu erzielen und auch in Influencer-Richtung natürlich ganz klar zu machen, du hast dich hier auf einen Vertrag eingelassen und den musst du natürlich auch erfüllen, wenn du am Ende bezahlt werden möchtest.
Ich habe mal von einem Kollegen von einer anderen Agentur, die sich auch mit Influencer-Marketing beschäftigt, gehört. Der Kollege erzählte dann, dass Influencer eigentlich immer nur den Vertrag lesen bis zu dem Betrag, den sie bekommen. Aber das, was da an weiteren Klauseln und sowas drin steht, das interessiert sie eigentlich nicht. Also die allermeisten überhaupt nicht. Welche Erfahrung macht ihr da?
Es kommt natürlich vor, dass Verträge oberflächlich gelesen werden. Aber das heißt natürlich nicht weniger, dass sie trotzdem ihre Gültigkeit haben. Und dann ist es auch wieder unsere Aufgabe, da in die Kommunikation zu gehen und wirklich sicherzustellen, dass die Personen verstanden haben, was zu tun ist. Und ich kann nicht oft genug betonen, wie wichtig das Thema Kommunikation ist und offener Austausch und über alles reden. Und dann kann man eigentlich auch mit jeder Situation umgehen.
Also Influencer-Marketing hat ja eine relativ hohe Bedeutung gewonnen. Und ich frage mich, wenn dann so große Brands, ich hatte ja auch schon mal ein Gespräch mit der Kollegin von Unilever, wenn da so große Brands hinkommen und sagen, wir wollen Teile unserer klassischen Kommunikation durch Influencer-Marketing ersetzen. Und wir reden jetzt mal nicht über geringe Brands, sondern wirklich über große Marken. Dann frage ich mich, wie bekomme ich überhaupt eine ausreichende Anzahl von Influencern zusammen, die eine Reichweite erzielt, die vergleichbar ist mit anderen Medien aus dem klassischen Bereich? Geht das überhaupt oder muss ich da nicht dann auch auf Influencer zurückgreifen, wo ich normalerweise sagen würde, die nehme ich jetzt nicht mit rein?
Das ist eine super, super spannende Frage, weil ich gar nicht sicher bin, ob allen Hörerinnen und Hörern da draußen bewusst ist, wie viele Influencer es eigentlich gibt und wie enorme Reichweiten diese Personen tatsächlich abdecken. Und da muss man sagen, das ist ein Thema, das uns noch nie ereilt hat. Und wir arbeiten wirklich mit sehr großen Kundinnen und Kunden zusammen. Wir arbeiten an komplexen Jahresstrategien. Und dann ist es eben auch unsere Aufgabe, genau zu schauen, wie orchestriere ich dieses Medium Influencer, um die besten Ergebnisse zu zielen. Und da kannst du natürlich auch die komplette Bandbreite nutzen. Du kannst wirklich auf prominente Stars, Testimonials oder Influencer mit mehreren Millionen Reichweite zurückgreifen, die wirklich das Image deiner Brand maßgeblich beeinflussen. Du kannst andererseits aber auch mit 10.000 Nano-Influencern, die vielleicht auch nur eine ganz geringe Anzahl von Followern haben, zusammenarbeiten, um wirklich diese persönliche Nähe zum Produkt zu schaffen. Du kannst alles nutzen, was irgendwie in dem Spektrum dazwischen sich bewegt. Und das ist dann unsere Aufgabe, eben zu schauen, wie zahle ich auf die Ziele unserer Kunden ein. Und dass es nicht genug Influencer gibt, war tatsächlich noch nie ein Thema dabei.
Okay. Mhm. Lass uns noch mal so ein bisschen in die Zukunft schauen. Ich würde mit dir gerne noch mal über das Thema Social Commerce sprechen.
Sehr gerne.
Das hat ja im Moment in Deutschland, wenn man mal, also vielleicht kannst du erst noch mal genauer beschreiben und erklären, was wir darunter im Kontext von Influencer-Marketing überhaupt zu verstehen haben.
Sehr, sehr gerne. Genau. Also ich glaube, viele haben das Thema Social Commerce in den letzten Monaten schon mal irgendwo rumschwirren hören. Und ich glaube aber auch, für viele ist das immer noch so ein bisschen so ein diffuses Thema. Grundsätzlich geht es im Social Commerce Bereich darum, die sozialen Medien zu nutzen, um direkt Abverkauf zu betreiben. Und Influencer sind dafür ein wunderbares Medium, um Produkte den Followerschaft näher zu bringen. Ich sage immer so gerne, so ein bisschen salopp, Teleshopping 2.0. Du hast einfach Menschen, du hast Persönlichkeiten, die Expertise in einem Bereich aufbauen, die ein hohes Vertrauen ihrer Followerschaften genießen und die natürlich auch gewisse Produkte gerne nutzen, die sich dafür interessieren. Und wenn du mit diesen Personen zusammenarbeitest, kannst du eben ganz fantastisch wirklich diese Produkte auch präsentieren. Ich sagte gerade so ein bisschen Teleshopping 2.0, jetzt so die simpelste Art, sich das Ganze einmal vorzustellen, ist, dass du wirklich auf den sozialen Medien ein Live-Video hast, wo eine Influencerin oder mehrere Influencer Produkte vorstellen, Produkte ausprobieren, mit Produkten interagieren und sie somit eben ihrer Followerschaft näher bringen. Und gerade im Influencer-Bereich passiert sowas häufig deutlich nativer als jetzt die bloße Produktvorstellung. Es geht da sehr viel um, wie benutze ich Produkte richtig, wie baue ich sie in meine Routinen ein, wie unterstützen sie mich in meinem Alltag, und durch diese persönliche Nähe kann man da einfach ganz, ganz tolle Effekte erzielen. Die Herausforderung bei dem Thema ist aktuell, dass die sozialen Medien in Deutschland noch gar nicht so weit sind wie in anderen Märkten. Wir sehen das aus den USA, aber auch aus China, dass Social-Media-Kanäle eben schon wirklich Shopping-Funktionen anbieten. Die sind in Deutschland noch nicht freigeschaltet.
Kannst du es noch mal kurz beschreiben? Weil in der Tat gerade in Asien und in den USA hat es ja eine relativ hohe Bedeutung. In Deutschland gibt es ja kaum Cases dafür. Was du mit diesen Social-Selling, Social-Commerce-Funktionen meinst in den sozialen Netzwerken?
Genau, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Instagram vorstelle, dann habe ich dort ja aktuell die Möglichkeit, Content hochzuladen. Ich kann Videos produzieren, ich kann auch Live-Videos produzieren. Und welche Funktionalität es in Deutschland noch nicht gibt, ist einfach auf einen Knopf zu drücken und zu sagen, okay, ich möchte das, was ich in diesem Video sehe, jetzt kaufen. Und das ist eine Funktionalität, die es in anderen Märkten bereits gibt.
Ich dachte, man würde es darüber lösen, dass man dann direkt zu dem Shop des Anbieters kommt. Oder bin ich da jetzt total falsch?
Nee, genau. Auch das ist ein Weg, einfach auf den Shop des Anbieters zu verlinken. Aber auch das geht nicht auf allen Social-Media-Kanälen. Auf TikTok zum Beispiel ist es aktuell so noch nicht möglich. Das ist nur aus bezahlten Werbeanzeigen heraus möglich. Es gibt Drittanbieter, die man nutzen kann, um solche Verlinkungen herzustellen oder auch um wirklich Live-Videos zu hosten. Und aktuell gibt es dort in Deutschland und im deutschen Markt noch keinen richtigen Standard, der sich etabliert hätte. Viele Marken probieren gerade unterschiedlichste Sachen aus. Es gibt erste Tests, Aber genau wie du gerade gesagt hast, den Etablierungsgrad, den es in anderen Märkten hat, der ist hier einfach noch nicht gegeben.
Mhm. So, also in Asien gibt es das und deswegen hat es dort eine höhere Bedeutung. Würdest du dir eine Prognose wagen, wie sich das Ganze in Europa etablieren wird oder nicht etablieren wird?
Was die technische Seite angeht, haben wir bereits Kontakt zu Kanälen wie TikTok und Instagram. Wir haben Informationen, dass es wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr auch solche Funktionen auf der einen oder anderen Plattform angeboten werden, wahrscheinlich aber erst Ende des Jahres. Sobald das passiert, werden mit Sicherheit mehr und mehr Brands auf den Zug aufspringen, werden erste Tests wagen. Und inwieweit sich das etabliert, hängt dann tatsächlich einzig und allein von den Followerinnen und Konsumentinnen und Konsumenten ab, ob sie dieses Medium annehmen und ob das spannend für sie ist. Da wir schon positive Beispiele aus anderen Märkten haben, gibt es aktuell keinen Grund zu glauben, dass es in Deutschland nicht auch interessant sein wird. Aber was wir auch wissen, ist, dass bei allen Entwicklungen im Social-Media-Bereich es erstmal 1-2 Jahre braucht, bis es wirklich in der breiten Masse der Werbetreibenden ankommt, weil die natürlich auch erstmal schauen, erstmal testen und erst dann sich entscheiden, größere Budgets zu investieren.
Man lässt gerne erstmal an die anderen ran, nicht wahr? Bei neuen Feldern, bevor man da selber zuschlägt.
Ganz genau. Irgendjemand muss es ja immer zuerst ausprobieren und vielleicht auf die Nase fallen oder super erfolgreich sein.
Gibt es denn weitere Trends, weitere Veränderungen, die du in der nächsten Zeit im Bereich Influencer-Marketing siehst?
Was definitiv ein wichtiges Thema permanent tatsächlich ist, ist das Thema Verschiebung der spannendsten Social-Media-Kanäle. Als wir angefangen haben, waren Blogs und vielleicht auch Facebook so die vorrangigen Kanäle, an die sich Kunden herangetraut haben. Dann ist es sehr stark auf Instagram umgeschwenkt, auch auf YouTube. Und was man aktuell sieht, ist, dass Facebook ja schon überhaupt keine Relevanz mehr hat. Dafür kommen Kanäle wie TikTok und Twitch nach. Und diese Kanalverschiebung, die wird eben permanent weitergehen. Man nennt es auch so ein bisschen den Elterneffekt. Da, wo meine Eltern sind, da möchte ich nicht mehr sein. Das bedeutet, dass so die jüngeren Menschen sich eigentlich immer neue Kanäle suchen werden, um die auch als Abgrenzungsmittel zu nutzen. Und diese Wellenbewegung der Kanäle werden wir immer weiter sehen. Was man jetzt schon sagen kann, ist, dass das Thema TikTok definitiv immer größer wird, wahrscheinlich auch Instagram in gewissen Teilen ein bisschen ablösen wird. Und grundsätzlich, wie die Kommunikation betrieben wird, ändert sich natürlich auch ein bisschen. In der Vergangenheit war alles sehr glossy, sehr gestaged. Es ging sehr darum, dass Inhalte wirklich perfekt sind. Aktuell sieht man, dass viele Influencer eher in die Richtung gehen, wieder ein bisschen natürlicher zu sein, ein bisschen mehr das echte Leben zu zeigen und auch mal Fehler und Unperfektheiten zuzulassen. Und das ist grundsätzlich eine sehr gute Bewegung.
Das war ja schon so ein bisschen beängstigend, wo ich das Gefühl hatte, wow, da gibt es auch, das war ja auch im Gespräch mit Hannah Schumi nochmal deutlich, da gibt es doch einen enormen Druck, der auch auf die Leute auch von unterschiedlichen Seiten, sowohl von Kundenseite, was Erwartungen angeht, als auch von den Followern angeht, dass da ein enormer Druck ausgeübt wird, nicht wahr?
Definitiv. Gerade als Influencer, der große Unterschied zwischen jetzt zum Beispiel der Job eines Influencers und dem einer Schauspielerin ist natürlich, dass du als Influencer wirklich nur mit dir selbst und deiner eigenen Persönlichkeit in der Öffentlichkeit stehst. Und du wirst nicht kritisiert grundsätzlich für deine Arbeit, sondern wenn du kritisiert wirst, dann direkt für alles, was du bist. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr belastender Job, ein sehr, sehr beeindruckender Job, aber natürlich auch eine wahnsinnig große Leidenschaft, wirklich das Thema, was einen so interessiert, nach außen zu tragen.
Ramona, mehr kann da jetzt gar nicht kommen. Das war ja das perfekte Abschlusswort und ich bedanke mich bei dir.
Ja, vielen Dank. Ich danke dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@burak.de freue ich mich.